Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für den schönen Lobpreis. Das geht ans Herz. Wunderschöne Lieder und so großartig vorgetragen. Schön, dass wir hier sein dürfen und Gottesdienst feiern dürfen, Jesus im Mittelpunkt unserer Herzen berühren lassen dürfen. Das ist doch immer wieder ein Vorrecht. Und sein Wort miteinander betrachten. Mag ich noch lieber als die Predigt halten. Das klingt irgendwie so, weiß ich nicht. Aber es ist schon richtig. Also, ich würde gerne ein Wort Gottes mit uns lesen, und zwar Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, stehe auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand dieser Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging, Gott lobend und preisend, nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie: Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Diese Menschen gerieten ins Staunen, die sind ausgerastet. Wie sehr wünsche ich mir das und wünschen wir uns das für alle unsere Gemeinden und Kirchen, dass Leute ins Staunen geraten. Religion versetzt Menschen selten in Staunen, aber die Kraft Gottes, die versetzt uns ins Staunen. Diese Leute sind ausgerastet, die haben gesagt: Sowas haben wir ja noch nie gesehen. Das ist ja nun wirklich unglaublich, was da passiert ist. Was genau ist denn da passiert? Und da gäbe es sicherlich viele Dinge, die man sagen kann. Ich möchte mal so zwei, drei Dinge unterstreichen. Das erste nenne ich mal so, das ist so eine Mischung, so ein Zusammenspiel aus Freundschaft, Glaube und eine krasse Aktion. So könnte man diese Geschichte, finde ich, auch gut überschreiben. Freundschaft, Glaube und eine wirklich krasse Aktion. Fünf Freunde tragen einen Menschen zu Jesus, der selbst nicht zu Jesus gehen kann. Das berührt mich. Und das ist so das Erste, was ich mitnehme. Und sicherlich auch so das Offensichtliche. Ja, ich will auch so ein Freund sein. Ich will auch andere zu Jesus tragen. Es kann nicht jeder zu Jesus gehen. Manche Menschen sind gelähmt, manche Menschen haben keinen Glauben. Es gibt so manche Hindernisse. Und ein Freund zu sein, ein echter Freund zu sein, der einen Menschen zu Jesus trägt, das finde ich sehr schön, das spricht mich an. Und dann ist es dieser Glaube. Dieser Glaube für jemand anderes. Und der erinnert mich natürlich wieder an das, was wir auch jetzt mehrfach besprochen haben in dieser Predigtreihe, nämlich, dass Jesus Nachfolge Gemeinschaftssache ist. Wir haben als Deutschland zwei Diktaturen hinter uns, die geprägt sind von Kollektivismus. Also Kollektivismus bedeutet, du bist ein Dreck, dein Volk ist alles und du stirbst gerne für dein Volk. Eine schreckliche Philosophie, die den Einzelnen völlig übersieht und seine Bedürfnisse und Nöte. Wobei man sagen muss, dass wir heute in einem völlig anderen Extrem sind, im Individualismus. Ich sage es jetzt mal ein bisschen krass, da ist die Gefahr, alle anderen sind ein Dreck und Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache, ich verwirkliche mich und Hauptsache, ich gehe meinen Weg. Und so ist das leider in dieser gefallenen Welt, dass wir Menschen manchmal wie ein Pendel so von einem Extrem zum anderen schwingen. Aber in dieser Zeit des Individualismus, es gehört es zur Evangeliumsverkündigung, dass wir sagen, Jesus-Nachfolge ist nicht nur du und der Herr Jesus. Es ist nicht nur deine persönliche Beziehung, so sehr wir das betonen und so sehr es das ja auch ist. Und wir jeder einzelne Gottesfreund, Jesu-Freund sind. Und doch sind wir gemeinsam berufen. So sehen wir in der Bibel, dass es besonders effektiv ist, wenn Menschen für andere glauben. Wenn wir unseren Glauben nicht nur einsetzen für uns selbst und das, was wir so brauchen, sondern für andere, weil wir verbunden sind mit anderen Menschen, mit Liebe. Deshalb, wenn man mal so alles, was die Bibel so über das Gebet sagt, wenn man sich das mal anschaut, auf Fürbitte sind irgendwie größere Verheißungen als auf das persönliche Gebet. Ja? Könnte ja sagen, wenn jeder für sich betet, ist für alle gebetet. Ne? Ist auch prima. Da muss man nicht so Listen machen. Ach ja, wir sollten ja noch für den beten in der Gemeinde, ist ja auch krank. Und kann man sich alles sparen. Jeder betet für sich, ist auch prima. Und der Herr liebt uns doch alle und jeder macht das dann mit seinem Gott aus. Nein, die Verheißungslage ist eindeutig stärker, kräftiger, verheißungsvoller für die Fürbitte. Da, wo ich für andere bete. Ich sage euch, da, wo Mütter für ihre Kinder beten, mit Tränen vor den Thron Gottes, so uneigennützig und nur wollen, dass es ihnen gut geht. Ich glaube, das sind die Gebete, die Gottes Herz in ganz besonderer Art und Weise berühren. Da, wo wir Leute auch im Gebet zu Jesus tragen. Wo wir uns einsetzen für Leute, die wir lieb haben. Und ich finde das so stark. Also ich finde, das ist noch einmal dieser 20. Vers. Es wird hier explizit auch gesagt. Als Jesus ihren Glauben sah, kollektiv, er sah ihren Glauben und handelt an dem einen. Ob der eine jetzt auch geglaubt hat, weiß ich gar nicht. Ob das der Glaube von Fünfen waren, der eine war ja passiv. Es waren ja 5, die getragen haben, 5, die das Dach abgedeckt haben. Der eine war ja passiv. Was heißt jetzt ihren Glauben? Ich bin mir nicht sicher. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Also das berührt mich. Das finde ich schon sehr, sehr stark, dass Jesus kollektiven Glauben sieht und daraufhin handelt. Ja, und das Dritte, eine krasse Aktion. Glaube wird praktisch. Auch darüber haben wir ja jetzt mehrfach gesprochen. Und ich werde nicht müde, es zu betonen, weil ich glaube, dass wir das so schnell vergessen. Was Jakobus sagt im Kapitel 2, Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Wenn wir wirklich biblisch glauben, hat das immer eine Konsequenz, hat das immer eine Auswirkung. Wir sprachen über den Aussätzigen, den Jesus geheilt hat. Wir sprachen darüber, wie er zu Jesus kam, was für eine krasse Aktion und eigentlich eine Steinigung befürchten musste, dass er hier mitten unter die Menschen trat als Aussätziger. Auch so eine krasse Aktion. Und dieser Aussätzige hätte auch sagen können, naja, wenn Jesus mich heilen will, dann kann Gott ihn auch mal hier vorbeischicken, ne, da wo ich bin. Oder diese 5 Freunde hätten sagen können, wir bleiben zu Hause und beten für unseren Freund und Gott kann ihn auch vom Himmel her heilen. Oder vielleicht wird Jesus ja dann durch den Heiligen Geist geführt oder da muss man nicht so ein Theater machen. Vor allen Dingen, da war eine Versammlung, ihr Lieben, hallo, unsere Versammlungen sind das Heiligste. Da wurde gepredigt, da wurde Gottes Wort und da so eine Störung, das, ne? Will ja kein Mensch, was für eine Ablenkung. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir haben hier Plätze gebucht. Und da kommt ihr da rein und dann passt das nicht und dann decken die das Dach ab. Also mitten im Gottesdienst, da gehört sich nicht so was. Ja, also ich sag mal, wirklich eine krasse Aktion. Noah glaubt und er baut, Hebräer 11, für sich, aber auch 7 andere. Ja, sein Glaube trägt 8 Leute zu einer unglaublichen Bewahrung. Glaube hat immer mit Aktion zu tun. Vor allen großen Wundern der Bibel standen irgendwelche krassen Aktionen. Da könnte man wirklich Dutzende und Dutzende Beispiele bringen. Ne? Von der Einnahme Jerichos und das Rumgerenne um die Stadt und die Posaunen, die dann gespielt wurden. Macht nicht immer Sinn, aber war genau der Weg. Eine krasse Aktion. Und ich nehme mit von dieser wunderbaren Geschichte. Erstens, ich will ein Freund sein. Ja, ich will ein Freund sein, ich will für andere glauben und ich will da nicht stehen bleiben, sondern ich will mir Mühe machen. Ich will bereit sein, mir Mühe zu machen. Ich will bereit sein für krasse Aktionen, um Menschen zu zeigen, dass ich sie liebe, um Menschen irgendwie zu Jesus zu tragen. Ich weiß, das können wir nicht mit jedem. Ich weiß, es gibt viele, viele Menschen, die in Not sind. Aber sehr oft verstecken wir uns auch dahinter als Menschen, weil wir eben nicht allen helfen können und jeder von uns hat auch selber genug schon zu tun, ist es dann oft so, dass wir keinem helfen. Und ich glaube ja von ganzem Herzen, was der Paulus sagt, nämlich, dass die guten Werke, in denen wir wandeln sollen, ja vorbereitet sind. Wenn das so ist, nimmt das ja ungeheuerlich Druck. Dann ist der Auftrag ja nicht, mit deinem Leben so viel Gutes zu tun wie möglich. Und kaum hast du den Gelähmten vor Jesus runtergelassen, sagt der eine, Leute, ich bin da mal weg, ich glaube, da ist noch ein anderer. Ich renne mal die Straße rauf und runter, ob wieder so Samaritermäßig, ob wieder irgendjemand halbtot hier liegt. Ich sammle meine Punkte, ich gucke mal, nein, darum geht's nicht. Das ist Religion und das ist ziemlich heillos. Ja, weil egal, was du machst, es reicht ja nie. Nein, ich glaube, dass die Werke vorbereitet sind, aber ich glaube, dass es darum geht in unserer Christusnachfolge, die Menschen, die Freunde, die wir zu Jesus tragen sollen, nicht zu übersehen. Wenn du mal das wirklich überlegst, ne? Es ist ja nicht mal einer, der seinen Freund zu Jesus getragen hat, mühsam. Nein, fünf. Vielleicht war das ja eine Kleingruppe, ich weiß es nicht. Ein Hauskreis in der Synagoge. Ja? Fünf Leute, fünf Freunde. Ja? Jeder hat nur ein Fünftel getragen. Aber jeder tut das, was für ihn vorbereitet ist. Und wisst ihr, was ich mir ganz besonders wünsche für unsere K3 und für alle Christen und alle Gemeinden, ich wünsche mir so sehr, dass niemand übersehen wird. Ich glaube, dass Gott etwas vorbereitet hat für Menschen. Und ich fände es schlimm, wenn Kirche ein Ort wäre, wo Menschen hinkämen, voller Nöte und Probleme und einfach übersehen würden. Es gibt eine Geschichte im Johannesevangelium, die mich sehr, sehr nachdenklich macht. Im 5. Kapitel. Da beginnt es und es heißt, es war aber ein Fest der Juden. Ich weiß nicht, warum Johannes das so formuliert, aber es ist ungewöhnlich. Nicht ein Fest Jahwes, ein Fest Israels, es war ein Fest der Juden. Eine religiöse Begebenheit. Und wieder mal pilgern alle nach Jerusalem. Die Stadt hatte Einwohner, man weiß das nicht genau, um die 30.000. Zu diesen Festen waren 200.000 Leute in der Stadt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los war. Ja. Alle kamen sie aus ganz Jerusalem. Es war ja nun, ne? Tempelkult ging nur in Jerusalem, das war der alte Bund. Man kam zum Tempel, man kaufte ein Lamm, man trat mit diesem Lamm vor Gott, man betete Jahwe an, man wollte die Vergebung seiner Sünden. Auf dem Weg zum Tempel kam man durch ein Tor, das hieß das Schafstor. Es hieß deshalb so offensichtlich, weil alle ihre Schafe durch dieses Tor trieben auf dem Weg zum Tempel, um vor Jahwe zu treten, um anzubeten, um Vergebung der Sünden zu haben, um eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Ich und der liebe Gott. Und an diesem Schafstor gab es einen Teich. Ein Teich, der Theologen zugegebenermaßen in den Wahnsinn treibt. Weil das einfach so schwer zu erklären ist. Ich weiß nicht, was ich euch über diesen Teich sagen soll, aber war nun mal so und steht geschrieben, da lagen ganz viele Kranke und hin und wieder kommt ein Engel und berührt das Wasser und mischt das irgendwie auf. Und der Erste, der drin ist, ist geheilt. Wenn ich jetzt so an den Charakter Gottes denke und seine Liebe für alle Menschen, erscheint mir das persönlich ein bisschen zynisch. Aber Luther sagt, es gibt Dinge in der Bibel, die verstehen wir nicht. Und wenn wir dran vorbeikommen, sollen wir höflich grüßen und weitergehen. Und irgendwann verstehen wir es vielleicht mal. Also das habe ich bis heute nicht verstanden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber war so. Und da sitzt ein Mann. Seit 38 Jahren ist er gelähmt. Er ist von Geburt an gelähmt. Vielleicht sitzt er dort seit 38 Jahren, das weiß man nicht genau. Und Jesus geht zu diesem Mann und es passiert ja etwas sehr, sehr Unübliches, wenn wir die Evangelien betrachten. Alles, was wir immer jetzt gehört haben, die Leute kommen ja zu Jesus. Die blutflüssige Frau, der Aussätzige, hier wird einer zu Jesus getragen. Immer heißt es, sie kommen zu Jesus und da haben sie dann was erlebt. Hier geht Jesus zu einem, eine absolute Ausnahme. Man fragt sich, warum. Und Jesus sagt, willst du gesund werden? Und dann sagt dieser Mann die vielleicht traurigsten Worte im ganzen Neuen Testament. In Johannes 5, Vers 7 sagt er, der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Wie pervers kann Religion eigentlich werden? Ein Riesengottesdienst, 200.000 Leute in der Stadt. Jahwe anbeten. Dieser Mann sagt, Tausende von Pilgern mit ihren Schafen durchs Schaftor gehen und ihre Psalmen singen, ihre Wallfahrtspsalmen und alles freuen sich. Und hier ist ein Mensch seit 38 Jahren und sein Bekenntnis ist, ich habe niemand an einer der religiösesten und heiligsten und gesalbtesten Städte der Welt. Wie krass ist das? Ich habe keinen Menschen. Und wir erleben hier die ganz, ganz große Ausnahme, die es sonst in den Evangelien nicht gibt. Jesus kommt zu einem Kranken und heilt ihn. Der kommt nicht zu ihm, sondern Jesus. Warum, wisst ihr warum? Weil Gott keinen Menschen übersieht. Also was ich sagen will, ich kann nicht jeden Menschen zu Jesus tragen. Ich will nicht zurück unter dieses religiöse Joch, so viel wie möglich Gutes zu wirken mit meinem Leben. Das ist nicht der Weg. Die guten Werke sind vorbereitet. Aber ich möchte Gott bitten heute in diesem Gottesdienst für mich und für uns alle, dass wir Menschen nicht übersehen, die Gott an unsere Straße legt. Dass Gott uns die Augen öffnet und dass es nicht Leute in unseren Gemeinschaften gibt oder in unserem Umfeld gibt, die bekennen müssen, trotz allem Glauben, trotz allem wunderbarem Worship, trotz großartiger Predigten, trotz vielem, was an Professionalität und was läuft und in der Mitte Menschen, die sagen, ich habe niemand. Freundschaft, Glaube und eine krasse Aktion. Und dann kommt das Zweite in diesem Text. Es waren ja Theologen zugange, also musste es jetzt auch eine theologische Diskussion geben. Und die ist sehr, sehr spannend und ich staune immer über Jesus. Man muss sich ein bisschen im Judentum auskennen, um zu verstehen, dass Jesus der größte Theologe war, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist. Ich habe mal in Israel einen Mann kennengelernt, den ich sehr, sehr bewundere, ein großartiger Theologe. Und wir waren da mit einer Gruppe von Pfingstpastoren und er sagte zu mir, ach ja, Uwe, ihr Pfingstler, ihr seid so süß. Ihr glaubt, Jesus ist für euch gestorben und ihr liebt den Herrn Jesus und ihr betet ihn an und so. Aber ganz ehrlich, ihr denkt doch, wenn Paulus in die Stadt gekommen wäre, hätte sich Jesus gerne mal zu seinen Füßen gesessen und mal eine ordentliche Predigt gehört. Das fand ich ziemlich unverschämt. Aber trifft es ziemlich im Kern. Also ne, die Evangelien habe ich früher nicht gepredigt. Das war was für die Sonntagsschule oder vielleicht mal für den evangelistischen Abend oder so, wo der liebe Herr Jesus sich wieder über einen erbarmt hat. Aber Theologie kommt, Leute, das ist Römerbrief. Nein, ich sage euch, Jesus ist der größte Theologe aller Zeiten. Und bei seinen theologischen Gesprächen, so knapp sie sind, lohnt es sich unfassbar hinzugucken, aber mit jüdischen Ohren zu hören. Das ist ganz, ganz wichtig, um auch ein bisschen tiefer reinzukommen. Die jüdische Theologie in den Tagen Jesu war folgende. Krankheit kommt durch Sünde. Wenn du krank bist, dann bestraft dich Gott. Wenn du arm bist, dann bestraft dich Gott. Wenn du reich bist und gesund und alles ist super, dann ist die Gunst Gottes auf deinem Leben, dann scheinst du ja alles richtig zu machen. Als Jesus sagte, es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich, da sagen die Jünger, ja, wer kann denn dann gerettet werden, wenn nicht ein Reicher? So ein Gesegneter, so ein Gesunder, die Gewinner. Solange du krank bist, bist du sündig. In Johannes 9 erleben wir, wie Jesus mit seinen Theologiestudenten, seinen Jüngern unterwegs ist. Und er ist ein Mann, blind geboren. Und ich stelle mir immer so gerne vor, Jesus, wie er halt immer reagiert, voller Erbarmen, voller Liebe, voller... Und die Jünger, die Herren Theologiestudenten, beginnen eine Diskussion. Sag mal, wer hat eigentlich gesündigt, der oder seine Eltern? Ach, so voller Erbarmen. Nee, das muss jetzt mal geklärt werden. Ne? Wer hat denn jetzt hier gesündigt? Hier ist einer krank, also muss auch einer gesündigt haben. Ja? Keiner wird so auf die Erde geschickt, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Das war die Theologie in den Tagen Jesu. Ja? Wer krank ist, der hat gesündigt. Und wenn du dann noch an deiner Krankheit stirbst, dann wird sofort auch eine Frage von Himmel und Hölle. Und wie viele Menschen sterben an Krankheiten? Also wenig Evangelium, sage ich mal, wenig gute Nachricht. Und hier kommt die gute Nachricht von Jesus. Was Jesus hier demonstriert ist, du kannst krank sein und doch versöhnt mit Gott. Er spricht diesen Menschen Vergebung zu, der aber noch krank ist. Und das empört die Herren Theologen. Das ist gegen jegliches Denken. Ja? Jesus sagt, du kannst krank sein und trotzdem ganz tief versöhnt mit Gott. Natürlich ist es so, dass durch die Sünde Krankheit in die Welt kam. Natürlich kannst du theologisch sagen, dass Sünde ursächlich ist für alle Krankheit in dieser Welt. In Gottes Schöpfung im Garten Eden gab es keine Krankheit. Und indem die Sünde in die Welt kam, kam auch die Krankheit in die Welt. Aber was du eben nicht sagen kannst, ist, dass weil ein Mensch krank ist, ja, hat er jetzt auch gesündigt. Es ist eine Strafe Gottes. Nein, du kannst tief versöhnt sein mit Gott und trotzdem krank. Wie schrecklich, wo das anders betont wird und wenn Menschen, die chronisch krank sind, da noch unter Druck gesetzt werden und sich fragen, was habe ich denn falsch gemacht? Warum werde ich denn nicht geheilt? Warum bin ich denn nicht gesund wie andere? Wie schrecklich ist das? Jesus spricht uns einen ungeheuren Trost hierzu. Du kannst tief versöhnt sein mit Gott. All deine Sünde kann vergeben sein und trotzdem an einer Krankheit leiden. Und die Pharisäer, Jesus spricht ja aus, was sie denken, oder Lukas berichtet uns hier, was sie denken, haben folgenden Ansatz. Wunder wirken, hat Jesus ja auch einige gemacht. Wunder wirken, naja, da ist Jesus ja auch nicht der Erste. Mose hat auch Wunder gewirkt, da in Ägypten. Ja? Und Elia hat unfassbare Wunder gewirkt. Elisa hat unfassbare Wunder gewirkt. Also, dass Gott Menschen befähigt, Wunder zu wirken, Kranke zu heilen, unglaubliche Dinge zu tun, das war Teil ihrer Theologie, das ist ja auch Teil des Alten Bundes, das ist Teil der Tora. Aber Sünden vergeben, das kann nur Gott. Also folgt mal der Denke, sie sitzen da und sie denken, Wunder wirken ist das Leichtere, theologisch gesprochen, was die Autorität angeht. Wunder wirken ist das Leichtere, haben viele getan. Sünden vergeben ist das Schwerere. Das steht uns nicht zu. Das kann nur alleine Gott. Und Jesus dreht das unfassbar um. Also Jesus ist nicht nur ein genialer Theologe, er ist so pragmatisch und so ein, wenn ich das mal sagen darf, Schlitzohr manches Mal auch, aber so unfassbar brillant. Er stellt ihnen eine Frage, guckt mal hier der 23. Vers. Jesus sagt, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Also die Pharisäer denken darüber nach, was ist leichter zu tun? Wunderwirken ist leichter zu tun, als Sünden zu vergeben. Jesus sagt, was ist denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben. Oh, danke. Also ich sag mal, was da ja nicht ist, irgendeine Nachprüfbarkeit. Also, wir können es ja mal ausprobieren. Eure Sünden sind euch vergeben. Bitteschön. Und? Ja, schön. Und jetzt? Empfanget alle ein Magnum Mandel Salty Caramel. Jetzt. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert. So, ne? Also das mit dem Sündenvergeben, so sehr die Pharisäer darauf pochen, das ist eine viel höhere Sache, es hat viel Autorität. Ja, aber es ist auch bla bla, es ist ja nicht überprüfbar. Und wisst ihr was? Und das allerletzte, was ein verzweifelter, kranker Mensch in der Mitte der Gemeinde und der Versammlung braucht, ist eine theologische Diskussion. Jesus hat nicht nur theologische Argumente, Jesus hat nicht nur brillante Theologie, das ist am Rande auch so. Jesus hat Lösungen für die Not der Menschen, das ist der springende Punkt. Ganz, ganz, ganz pragmatisch. Was ist leichter zu sagen? Es ist so leicht, Meinungen zu haben, theologische Meinungen zu haben, das kann nur Gott nicht. Jesus demonstriert, dass er der Sohn Gottes ist und dass er selbstverständlich die Autorität hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Aber Jesus tut etwas und das ist der springende Punkt. Dieser Mann brauchte als letztes eine schlaue theologische Diskussion. Dafür haben seine Freunde ihn nicht dahin hingetragen. Wer weiß schon, wer Recht hat. Jesus hat nicht einfach Recht, Jesus hat Vollmacht. Und zwar über Krankheit und über Sünde. Das finde ich genial. Ich glaube, diese Frage ist an diesem Tag sehr, sehr eindeutig beantwortet worden. Mich macht das Ganze so ein bisschen nachdenklich. Man sagt ja so oft, Hauptsache gesund. Wie geht's dir denn so? Ach ja, alles okay, aber Hauptsache gesund. Oder Geburtstagswünsche oder so, ne? Hauptsache, wir sind gesund. Und man könnte ja meinen, wenn man so mal davon ausgeht, dass das für den Mann, der da liegt, erstmal eine ziemliche Enttäuschung ist. Die 5 Freunde haben ihn nicht dahin getragen, damit er seine Sünden vergeben bekommt, glaube ich nicht. Die haben ihn dahin getragen, weil man Leute zu Jesus brachte, weil Jesus die Kranken heilte, weil Jesus eine unfassbare Autorität hatte. Und jetzt liegt er da, dieser Riesenaufwand ist betrieben, die Theologen sagen, sag mal, was ist das denn hier, Frechheit, das Dach wird abgedeckt, mitten im Gottesdienst, der Mann ist hier unten und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jo, könnte man ja meinen, zunächst mal enttäuschend. Aber wir verstehen, dass Jesus sich zunächst mal wirklich um das wichtigere Problem kümmert. Nein, Gesundheit ist nicht das Größte in unserem Leben. Das ist nicht wahr, das mag sich so subjektiv hier und da anfühlen. Aber der Mensch ist gefangen in einem Problem und dieses Problem heißt Sünde. Und da geht es gar nicht so sehr zunächst mal um individuelle Schuld, dass ein Mensch etwas sündigt und jetzt ist er ein Sünder. Nein, es ist so, dass wir alle, die Nachkommen Adams, so beschreibt das die Bibel, in Sünde geboren sind, dass wir in Adam sind und dieser Abfall von Gott war eben damals. Das heißt, der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist und nicht umgekehrt. Und deshalb sind alle Menschen Sünder. Und Sünde ist das, was unser Leben zerstört. Und Jesus ist gekommen, uns genau davon zu befreien. Wer geheilt wird von einer Krankheit, mag doch wieder krank werden auf Erden. Ja? Das mag nicht, der ist jetzt nicht für immer gesund. Aber wem Jesus begegnet und seine Schuld vergibt, und wer dann nicht mehr in Adam, sondern in Christus ist, der bekommt dieses Sündenproblem gelöst, umsonst, von Jesus. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist das noch Größere. Jetzt habe ich mich gefragt, woher wusste Jesus, dass diesen Mann seine Sünde drückte? Schuld ist etwas, was Menschen drückt. Schuld ist etwas, was uns sogar krank machen kann, was uns in den Wahn treiben kann. Schuldgefühle, das Gefühl, versagt zu haben von Sünde. Ich glaube, Jesus schenkt Vergebung dem, der sich danach sehnt. Ich glaube, Jesus sagt nicht einfach, deine Sünde ist dir vergeben und der Mann liegt da und sagt, naja, toll, kann ja nicht schaden, ne? Danke. Nein, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus so mit Vergebung umgeht. Ich glaube, dass Jesus dem Vergebung schenkt, ein unfassbares Geschenk, der sich auch wirklich danach sehnt. Und ich glaube, wenn ich die Theologie der Pharisäer bedenke, dass dieser Mann natürlich, wenn der denkt, Krankheit ist das Resultat meiner Sünde, immer und in jedem Fall, glaube ich, dass diese Worte Jesu, deine Sünden sind dir vergeben, eine unfassbare Erleichterung waren und natürlich dachten, oh, und was kommt denn jetzt, was die Heilung betrifft? Meine Sünde, die Ursache meiner Krankheit ist ja jetzt weggenommen. So muss ja dieser Mann gedacht haben. Wenn wir heute mit Menschen über Jesus reden und dass er uns vergibt und so, es gab Zeiten, da war das so gesellschaftlich leichter, so dieser Gedanke von Sünde und von Vergebung und dass keiner verkommen ist und dass wir Vergebung brauchen, der war schon so ein bisschen präsenter. Leute sind heute geprägt von anderen Dingen. Es gibt keine Schuld, es gibt keine Sünde. Du bist okay, ich bin okay. Und doch weiß ich, dass egal, in was für einer Phase wir leben, wie die Menschen so denken, ich glaube, Schuld drückt. Ich glaube, Schuld macht krank und Schuld drückt, ob man das direkt merkt oder indirekt. Viele Menschen mögen das nicht realisieren, aber zum Beispiel dieser ewige Zwang, mich mit anderen zu vergleichen, um mich danach ein bisschen besser zu fühlen. Und ich vergleiche mich natürlich nur nach unten. Ich vergleiche mich ja nicht nach oben. Ich will mich ja besser fühlen. Ne? Naja, immerhin bin ich ja nicht wie der. Immerhin, ne, Vergleich mit anderen. Was ist das anderes als Schuld, die den Menschen drückt? Andere Menschen immer kritisch sehen zu müssen, immer an jedem was auszusetzen zu haben, was zu finden. Was tue ich denn da, außer mein eigenes Selbstwertgefühl irgendwie stärken zu wollen? Unversöhnlichkeit, nicht vergeben zu können. um meine eigene Schuld zu relativieren, nichts zugeben können, mich nicht entschuldigen können, nicht sagen können, ach du meine Güte, das ist mein Fehler, es tut mir aber wirklich leid. Nein, ich muss relativieren. All das sind doch Zeichen dafür, ganz egal, ob man jetzt von Schuld weiß oder anders geprägt ist, aber dass der Mensch ein Problem da hat an dieser Stelle. Und die Botschaft ist, Jesus schenkt Vergebung dem, der sich danach sehnt. Und wem die Schuld von Gott vergeben wird, der bekommt tiefen Frieden. Wer das wirklich realisiert, dass seine Schuld vergeben ist. Wer wirklich realisiert, dass sein Schuldproblem gelöst ist. Es geht ja nicht nur um eine Schuld, etwas, was ich falsch gemacht habe, was mir punktuell vergeben wird. Nein, in Christus ist mein Schuldproblem gelöst. Völlige Annahme, völlige Vergebung. Ich bin nicht mehr in Adam, ich bin in Christus. Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Und das sind Leute, je mehr wir das realisieren, die vergleichen sich nicht mehr mit anderen. Die können unfassbar gut vergeben, weil ihnen vergeben wurde. Die schmeißen mit Gnade um sich, weil sie einen gnädigen Gott hat, der sie mit Gnade überschüttet. Die sind nicht geizig mit Gutem für andere. Die sehen das Positive in anderen Menschen und sagen es ihnen auch. Ja? Diese Vergebung macht uns großzügig. Dieses Leben aus Gnade, das macht etwas mit uns. Gesundheit ist sehr, sehr schön. Und auch ich sehne mich danach, dass wir für die Kranken beten und dass wir auch erleben dürfen, dass Gott Menschen anrührt und Menschen von ihrer Krankheit heilt. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass Gott da auch noch manches vorbereitet hat. Und dafür bete ich und dafür sollten wir auch beten. Aber ich glaube, dass das Evangelium auch wirklich heute noch relevant ist, dass Jesus uns frei macht von dieser Schuld, dass er uns erlöst, dass er uns einen ganz tiefen Frieden schenkt und eine ganz tiefe Freude schenkt und dass er uns zu Menschen macht, die das Positive sehen in anderen, zu großzügigen, guten Menschen. Glaub mal, es ist sehr viel schöner, so zu sein. Es ist nicht wirklich schön, es macht keinen glücklich, immer in jedem und in allen das Schlechte zu sehen. Wenn du lange genug vor der Suppe sitzt und den Kopf schüttelst, wirst du auch ein Haar drin finden. Wenn Gott dich mit sowas gesegnet hat. Keine Frage. Aber es ist nicht schön, so zu sein. Ja? Und dieses kleine Gefühl der eigenen Aufwertung, weil ich andere immer kritisch sehen muss, weil ich jeden Fehler sehe, weil ich mich vergleiche. Leute, es befriedigt doch nicht. Zu sagen, wir, die wir ja auch nichts dafür können, in Adam geboren zu sein. Wir haben ein Angebot, wir dürfen in Christus sein. Und Jesus hat dieses Schuldproblem gelöst. Manche moderne Theologen, auch im freikirchlichen Bereich, machen mich sehr, sehr nervös, wo gerade so ein bisschen in der populären Theologie ist, immer wieder in Frage gestellt wird, musste Jesus wirklich für die Sünde sterben? Hatte Gott das nötig? Hätte er nicht einfach auch so vergeben können? Und war das nicht einfach nur so ein Akt der Liebe? Das wird im Moment viel diskutiert. Ich habe mich noch nicht so richtig mit den Argumenten beschäftigt. Ich will nur sagen, das, was ich bisher gehört habe, macht mich zutiefst nervös. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 15, Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das habe ich euch zuallererst überliefert. Das ist das Fundament, das ist, wo alles losgeht, das ist, was wir hören müssen. Christus ist für unsere Schuld gestorben, wir dürfen frei sein. Er vergibt uns unsere Sünden, wir sind versöhnt mit Gott und dann werden wir versöhnt mit uns selbst. Er nimmt uns an, wir nehmen uns an, er liebt uns, wir lieben uns. Wir entdecken, wer wir eigentlich sind, wir entdecken die Ebenbildlichkeit Gottes in uns, werden tief versöhnt mit uns selbst, auch unserer eigenen Fehlbarkeit. Werden versöhnt mit anderen Menschen, haben ein Zuhause im Himmel. Was für ein Evangelium, was für eine Tat. Nein, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dass Jesus heilen kann und ich möchte ihm dafür glauben. Ich möchte gerne glaubend für Kranke beten. Aber Hauptsache gesund ist nicht das, was wir glauben, sondern Jesus hat etwas, was so viel tiefer für die Seele, für das Innerste des Menschen bestimmt ist. Eine Heilung, eine Wiederherstellung, eine Versöhnung, die uns ganz, ganz tief glücklich macht. Das ist unsere Botschaft. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir noch viele, viele Menschen gemeinsam zu diesem genialen Jesus tragen, damit sie diese Botschaft hören. Aber viel mehr als hören, dass sie es ganz, ganz tief erleben und dass es unser Leben verändert. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne mit uns beten und wer mag, darf gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, du warst der Punkt in der Weltgeschichte, wo Himmel und Erde sich endgültig berührt haben. Das ist so symbolisch und vorauswissend auch im Tempel geschehen. Aber in dir, in deiner Person, haben wir erlebt, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Darum beten wir dich an, Jesus. Wir beten dich nicht nur an, weil du der große König bist, erhaben auf dem Thron. Nein, wir beten dich an, weil du unser Freund bist, der gesagt hat, mein Freund, deine Sünde ist dir vergeben. Und der das nicht einfach so gesagt hat, sondern der einen unfassbaren Preis dafür bezahlt hat. Herr, wir beugen unsere Knie und beten dich an, demütig und aus tiefstem Herzen und danken dir für diese unglaubliche Tat. Viele von uns sind viele, viele Jahre mit dir unterwegs, Herr, und wenn wir darüber nachdenken, erstaunt es uns noch immer. Dein großer Rettungsplan, dein großer Herstellungsplan für die ganze Schöpfung. Gott, du gibst nichts verloren. Herr, und auch wir wollen gefüllt mit deinem Geist und dieser Botschaft nichts und niemand verloren geben. Hilf uns, Herr, wache Augen zu haben des Herzens, dass niemand übersehen wird, dass wir Menschen zu dir tragen, Herr. Und dass deine Kirche ein Ort ist, wo Menschen heil werden, wo sich ihr Leben verändert, wo Dinge passieren und nicht der Ort, wo schlaue Theologie diskutiert wird. Dass die Armen und die Unterdrückten und die Kaputten und die keine Perspektive haben, hier zu Hause finden bei dir, Jesus, all die, für die du gekommen bist. Danach sehnen wir uns von ganzem Herzen und wir danken dir, dass wir unterwegs sein dürfen mit dir in diese Richtung und du mit uns. Amen.